MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Vor ein paar Wochen, da haben sich die Tische gebogen. An Ostern gab's gefärbte Eier, Hefezopf, Osterschinken und nicht zu vergessen natürlich das Osterlamm aus Biskuit. Jetzt steht Pfingsten vor der Tür und der Speisezettel, der ist eher leer. Typische Pfingstspeisen? Fehlanzeige. Warum das so ist, das hat Sabine Rieger herausgefunden. Sie ist Lehrerin in der Caritas Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in München.
Tatsächlich wirkt Pfingsten auf den ersten Blick im Vergleich zu Weihnachten und Ostern kulinarisch ziemlich zurückhaltend. Und zwar ist es so, dass Pfingsten so ein bisschen die starke Symbolik fehlt. Wir haben nicht so sehr die breite Alltagstradition, wie es vielleicht bei Weihnachten und Ostern der Fall ist.
Solche starken Symbole wie der Christbaum oder die Osterkerze fehlen und damit auch das kulinarische Brauchtum. Natürlich werden an Pfingsten auch Festtagskuchen gebacken.
Tatsächlich ist Pfingsten aber ein sehr stark kirchliches Fest. Und ja, da fehlt uns einfach das traditionelle Osterlamm, die Plätzchen, das fehlt uns alles. Aber wir haben natürlich viele verschiedene saisonale Sachen. Das heißt, wir haben schon die ersten frischen Erdbeeren, wir haben den ersten Spargel, wir haben den ersten Bärlauch.
Und damit bieten saisonale, frische Lebensmittel viele Möglichkeiten für Feiertagsküche. Aber halt nicht so viel Küche, die aus dem Brauchtum kommt, oder doch? Saskia Aulenbacher erinnert an Hauptgerichte von früher. Sie ist Schülerin in der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung.
Dann gibt's zum Hauptgang Pfingstochsen, also halt Rinderrouladen oder so Rinderbraten. Gibt aber auch sehr oft Geflügel, insbesondere Taube. Genau, es ist halt ein Festtagsessen, es ist halt ein Hauptgericht.
Der Ochsenbraten an Pfingsten ist aber meist im Norden Deutschlands zu Hause. Abgesehen von diesen Klassikern ist das kulinarische Pfingstbrauchtum meistens süß und kommt nur regional vor, hat Schülerin Magdalena Scheichel herausgefunden.
Also als Vorspeise gibt's oft die Pfingstmilch. Das ist eine Suppe aus Milch, Eiern und Zucker. Und als Gebäck hat man oft Heuerkirche. Die werden gemacht aus Holunderblüten und die wird eingedacht in Pfannkuchendorg. Und dann in heißem Fett ausgebacken.
Beide Süßspeisen gibt's immer noch bei uns hier im süddeutschen Raum. Genauso wie die Pfingstbrezen aus Hefeteig oder die Heiliggeistkrapfen. Dieses Schmalzgebäck ist der Taube nachempfunden, die als Symbol für den Heiligen Geist an Pfingsten auf die Gläubigen herabschwebt. Und in der Regensburger Gegend werden an Pfingsten die Pfingstzungen gebacken, erzählt Magdalena Scheichel.
Pfingstzungen bestehen aus Brandteig und haben gefüllt mit Vanillepudding. Die haben eher länglich, also formen wir Zunge mehr oder weniger, weil da gibt's ja in der Bibel diese Geschichte mit den Feuerzungen und deswegen heißen die Pfingstzungen.
Wenn man also genau hinschaut, kulinarische Bräuche an Pfingsten sind nicht so bekannt wie die an Ostern, aber sehr lecker. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Viele der Pfingstrezepte, die sind also nur regional bekannt. Aber schauen Sie doch einfach mal im Internet nach, da finden Sie einige zum Nachkochen oder auch zum Backen. Dass sich alle verstehen, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen, das hat bei den Jüngern mit Hilfe des Heiligen Geistes geklappt. Und genau das feiern wir an Pfingsten. Heute gibt es aber oft Missverständnisse, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Doch gute Kommunikation, die lässt sich lernen.
Zum Beispiel bei Michael Zimmerer. Er ist Kommunikations- und Beziehungscoach und er sagt, wir reden viel zu oft um den heißen Brei herum.
Wir reden oft nicht über das, um was es wirklich geht, sondern wir schieben andere Scheinsachverhalte vor und reden und streiten über Dinge, die eigentlich gar nichts zur Sache tun. Und wir müssen einfach langsam wieder lernen, auch über Gefühle sprechen zu können, in aller Ruhe uns gegenseitig zuhören zu können und auch die Motive unserer Gesprächspartner zu verstehen und zu erfragen.
Und auch unsere eigenen Motive. Denn uns ist es selbst nicht immer bewusst, was uns eigentlich stört, so der Coach.
Man kommt nach Hause und wird irgendwie angeraunzt, warum hast du deine Schuhe nicht aufgeräumt? Und es geht in Wahrheit vielleicht gar nicht darum, dass die Schuhe nicht ordentlich zur Seite gestellt wurden, sondern es geht in Wirklichkeit darum, dass der andere sich nicht gesehen fühlt. Im Sinne von, ich mache hier immer Ordnung, du siehst es nicht, du wertschätzt mich nicht. Und das sind so Sachen, wo wir so komplett im Alltag aneinander vorbeireden.
Und wenn die Emotionen hochkochen, kann es schnell zum Streit und zu Verletzungen kommen. Doch man kann Kritik auch konstruktiv anbringen.
Zum Beispiel sollte ich nicht verallgemeinernd eine Kritik äußern. Das machst du immer so. Ich sollte darauf achten, dass ich auch was Positives daran finde. Das und das und das war gut. An dem Punkt könnten wir uns noch verbessern. Dann nehme ich Kritik auch an, weil ich weiß, ich werde nicht nur negativ gesehen, sondern man sieht auch das Positive an mir.
Denn Wertschätzung füreinander ist oft die beste Grundlage für ein gutes Gespräch.
Gute Kommunikation beginnt eben nicht beim Reden, sondern eigentlich beim Zuhören. Und wenn ich dem anderen das Gefühl gebe, ich verstehe dich oder ich frage auch mal nach, was genau meinst du damit, dann signalisiert das Interesse an meinem Gegenüber und mein Gegenüber öffnet sich und fühlt sich verstanden.
Und vielleicht steckt genau darin auch der Pfingstgedanke, dass Menschen sich wirklich verstehen können. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
In München leben geschätzt bis zu 100.000 Tauben. Die Vögel, die sitzen auf Plätzen, Dächern und sind sogar in U-Bahnhöfen unterwegs. Berührungsängste mit uns Menschen haben sie auch nicht wirklich. Aber beliebt ist die Taube nicht. Sogar als Schädling sehen sie viele. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Symbol für Liebe, Frieden und den Heiligen Geist. Mein Kollege Corbinian Bauer über ein Pfingstsymbol mit ganz vielen Facetten.
Columba Livia Domestica, so heißt die Haustaube im Fachjargon. Sie stammt von der wilden Felsentaube ab, wurde im Laufe tausender Jahre aber vom Menschen domestiziert. Die Vögel haben sich inzwischen prächtig an uns gewohnt. Umgekehrt ist das aber nicht immer so.
Das Erste, was mir immer einfällt, dass es die Ratten der Lüfte sind. Also solange mich keiner anscheißt, ist es okay.
Ich finde, das sollte man eher mehr machen, so, um die zu vertreiben.
Machen nur Dreck.
Weil die sind ja auch Krankheitsüberträger. Also ich halte von Tauben eigentlich wenige.
Ich finde die ein bisschen erschreckend eigentlich. Ich weiß nicht, was bei denen im Kopf los ist.
Wirklich gut ist der Ruf der Taube in der Münchner Fußgängerzone nicht. Ganz anders ist das zum Beispiel bei Hochzeiten. Woher der Brauch, weiße Tauben fliegen zu lassen, kommt, erklärte Anna-Laura Iglesia vom Diözesanmuseum in Freising.
Die Taube, die ist natürlich in vielen antiken Kulturen ein Symbol, dass wir heute noch Tauben bei Hochzeiten fliegen lassen. Das entspricht der antiken Vorstellung, dass Tauben die heiligen Vögel der Liebesgöttin Aphrodite sind, was sicherlich daher kommt, dass Tauben ein entsprechendes Paarungsverhalten zeigen, sich lebenslang binden, einander treu sind und so eben zu einem Liebessymbol wurden.
Diesen Ruf verdienen die Vögel aber nur zum Teil. Viola Juber ist Taubenzüchterin in München. In ihrem Schrebergarten in Berg am Laim hält sie rund 150 Vögel. Mit ihrer Paraderasse, dem nordkaukasischen Positurtümmler, wurde sie Zucht-Europameisterin. Sie weiß, so romantisch wie ihnen nachgesagt wird, sieht das Beziehungsleben der Tiere nicht aus.
Ja, man denkt immer, die Taube ist treu bis in den Tod, aber leider muss ich ein bisschen enttäuschen. Also ganz so sind die Tauben nicht. Sie sind aneinander gebunden und führen eigentlich eine monogame Ehe, aber die Wirklichkeit ist ein bisschen anders, fast wie im richtigen Leben, würde ich sagen. Also wenn irgendwie das dann doch geht und die Möglichkeit besteht, dann denkt sich der Täuber doch, die Nachbartäubin, die ist ja noch ein Ticken hübscher als meine und dann tue ich doch auch da noch mal ein bisschen Liebe machen.
Auch andere Vorurteile stimmen nicht. Das Image als Ratte der Lüfte hat nämlich wenig mit der Realität zu tun, sagt Züchterin Juber.
Man sieht ja auch an den weißen Tauben, die sind schneeweiß. Also die habe ich jetzt nicht gewaschen. Also den stelle ich einmal die Woche Badewasser hin und dann baden die. Und dann sind sie auch sauber. Und dass manchmal die Stadttauben nicht so gepflegt ausschauen, liegt daran, nicht, dass die Taube nicht reinlich ist, sondern weil das Umfeld für die Taube nicht passt und sie nicht die Möglichkeiten haben, sich zu pflegen.
Mensch und Taube, das ist eine Beziehung, die für beide Seiten manchmal belastend ist. Aber trotz des schlechten Bildes hat die Taube sogar zu einem der wichtigsten Symbole der Christenheit gebracht. So nimmt der Heilige Geist bei der Taufe Jesu im Jordan die Gestalt einer Taube an. Heilig-Geist-Tauben findet man seitdem vom Petersdom bis in bayerische Bauernstuben, sagt Kunsthistorikerin Anna-Laura Iglesia.
Gerade aus dem Raum Berchtesgaden wurden da sehr schöne geschnitzte Exemplare hergestellt, die dann in Glaskugeln hingen als Zimmerschmuck, auch sozusagen als Zeichen, dass der Raum gesegnet ist. Deswegen hingen sie über dem Esstisch und wegen der Position haben diese Tauben dann den schönen Namen Suppenbrunzer bekommen.
Denn wenn der heiße Dampf des Essens an den kühlen Kugeln kondensierte, tropfte es vom Heiligen Geist zurück in den Topf. Liebe, Heiliger Geist, Ungeziefer. Neben diesen symbolischen Bedeutungen steht die Taube heute vor allem für Frieden. Die Ursprünge dafür liegen im Alten Testament, sagt Kunsthistorikerin Iglesia. Dort lässt Noah nach der Flut eine Taube von seiner Arche fliegen. Die bringt einen Olivenzweig zum Schiff zurück und zeigt so das Ende der Katastrophe an.
Und nachdem man nun die Sintflut, also die Vernichtung der gesamten sündigen Menschheit quasi als Kriegserklärung Gottes lesen kann, wurde die Taube dadurch zu einem Symbol für den Frieden mit Gott.
Zum Symbol des Friedens zwischen den Menschen wurde die Taube allerdings erst später, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Als ja in ganz Europa und auch in den USA eine sehr starke Friedensbewegung entsteht und für den Weltfriedenskongress 1949 hat Pablo Picasso als Logo diese berühmte Silhouette einer Taube entworfen. Und diese Friedenstaube, die greift nun tatsächlich eben die alttestamentliche Taube mit dem Ölzweig von der Geschichte der Arche Noah wieder auf.
Doch wie viel hat das mit echten Tauben zu tun? Sowohl bei der Reinlichkeit als auch bei der Liebe entspricht der Ruf der Vögel ja nur zum Teil der Realität. Und so ist es auch beim Frieden, sagt Taubenzüchterin Viola Juber. Nur harmonisch geht's in ihrer Voliere nicht zu.
Untereinander verteidigen die Partner schon ihr Reich. Also wenn man hier in meinen Taubenschlag reinschaut, hat jedes Paar seine Box und dann sind sie miteinander friedlich. Und wenn jetzt aber ein anderer Täuber versucht, da reinzugehen, dann raufen sie schon.
Wie sehr, das hängt aber von der Art ab. Der nordkaukasische Positurtümmler gilt zum Beispiel als besonders harmonisch. Aber ganz egal welche Rasse, hinter Tauben verbirgt sich also deutlich mehr, als man in der Fußgängerzone vielleicht vermuten könnte. Corbinia Bauer für das Münchner Kirchenradio.
Die Bibel, die erzählt, dass am Pfingstfest so einiges los war in Jerusalem. Ein Sturm, Feuerzungen vom Himmel und die Jünger, die konnten plötzlich fremde Sprachen verstehen. Aber was genau feiern wir da eigentlich an Pfingsten? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Pfingstfest, erklärt von Diakon Silvester Resch.
Der Begriff Pfingsten kommt vom griechischen Wort Pentekoste und das heißt 50 Tage. Genau 50 Tage nach Ostern feiert die Kirche dieses Fest, bei dem man daran denken, wie der Geist Gottes auf die Jünger Jesu, auf seine Freunde also, herabkommt. In der Bibel berichtet uns die Apostelgeschichte darüber, wie die Jünger sich in Jerusalem nach Ostern eingesperrt haben, aus Angst davor, dass es auch ihnen an den Kragen gehen könnte, so wie ihrem Freund Jesus. Immerhin sind sie ja seine Nachfolger und immer noch gibt es genügend Leute, denen die Lehre Jesu vom Reich Gottes unter den Menschen überhaupt nicht passt. Und da erhebt sich ein heftiger Sturm und der Geist Gottes, man könnte auch sagen Gottes Liebe, schlägt sozusagen wie der Blitz in die Herzen der Jünger ein, wie wenn Zungen aus Feuer auf sie herabkommen. Das nimmt ihnen auf einmal alle Angst und sie öffnen die verschlossenen Türen und trauen sich hinaus und erzählen allen, denen sie begegnen, von dieser Liebe Gottes. Der Sturm und die Feuerzungen, das sind natürlich Bilder, Beispiele, die zeigen wollen, wie mächtig und stark Gottes Geist wirken kann. Und er will, davon sind wir Christinnen und Christen überzeugt, auch heute dafür sorgen, dass Menschen, die in sich verschlossen sind, weil sie Kummer oder Sorgen haben, plötzlich wieder aus sich herausgehen und auf andere zugehen können. Gottes Geist möchte nämlich nichts anderes, als dass unser Leben gelingt. Und darum ist das Pfingstfest hochaktuell, ganz einfach deshalb, weil es mit jeder und jedem von uns zu tun hat.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Wie bringt man Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammen? Genau darum geht es beim Forum 31 in Fürstenfeldbruck. Das interkulturelle Familienzentrum im Brucker Westen feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen und ist längst viel mehr als nur ein Treffpunkt. Hier wird gemeinsam gekocht, gefeiert, beraten und vor allem miteinander geredet. Was das Forum 31 so besonders macht, das erklärt uns jetzt die Geschäftsführerin des Brucker Forums, Kerstin Jäger.
Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es wahnsinnig gut ankommt. dort bei den Menschen einfach im Stadtviertel. Die sind zu uns gekommen, dann kamen immer mehr und neue Ideen dazu. Und so ist es langsam in den letzten 15 Jahren auch gewachsen.
Das Forum 31, das lebt vor allem von Begegnungen. Die Angebote, die sind ganz unkompliziert und offen für alle. Das Erfolgsgeheimnis, das liegt für Kerstin Jäger in der bunten Mischung.
Man lernt uns über die verschiedenen Wege eben kennen und kann sich dann das Angebot auch nochmal raussuchen, was für einen wichtig ist. Möchte ich regelmäßig dort ins Forum 31 gehen, um auch vielleicht längerfristige Kontakte aufzubauen? Oder bin ich einmal beim Fest der Kulturen dabei und lerne es überhaupt erst kennen? Ich glaube, der Angebotsmix, so sind wir gestartet und der ist auch nach wie vor vorhanden.
Ja, und genau deshalb ist das Forum 31 für viele Menschen in Fürstenfeldbruck längst ein Stück Heimat geworden. Wer das Forum auch kennenlernen möchte, der geht am besten auf die Homepage des Brucker Forums oder kommt am Sonntag, den 5. Juli, zum Fest der Kulturen. Das findet rund um das Pfarrheim St. Bernhard in Fürstenfeldbruck statt. Wow, das war ein Riesenfest. Von Mittwoch bis Sonntag haben in Würzburg mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher ihren Glauben gefeiert, und zwar auf dem Katholikentag. Mehr als 900 Veranstaltungen standen da auf dem Programm, von einer Wanderung mit Eseln über Gottesdienste mit Clowns bis hin zu einem Live-Podcast mit dem Entertainer Harald Schmidt. Und natürlich gab es auch jede Menge Konzerte. Zum Beispiel eins mit bekannten Rockklassikern auf der Orgel. Na, haben Sie es erkannt? Viva la Vida von Coldplay war das. In, ja, einer etwas anderen Version. Wie immer gab es auf dem Katholikentag ja auch jede Menge Politprominenz. Bundespräsident, Bundeskanzler und auch der Ministerpräsident, sie alle waren da. Ein Thema tauchte dabei immer wieder auf, und zwar die Frage, wie politisch Kirche sein darf. Im ZDF-Morgenmagazin hat sich dazu der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, ganz klar geäußert.
Also Kirche kann gar nicht anders als politisch sein, weil das Evangelium Politik pur ist. Jesus war da für alle Menschen, und wenn Politik wörtlich meint, alle in den Blick nehmen, dann muss Kirche politisch sein.
Und so wurde eine Menge über Politik geredet. Zum Beispiel auch in Diskussionsrunden, in denen das Publikum Fragen stellen durfte. Insgesamt waren die Besucher begeistert von der Vielfalt, die dieser Katholikentag zu bieten hatte.
Sehr viele Sachen, wo ich gar nicht wusste, dass es die im kirchlichen Bereich so gibt. Einige sehr, sehr coole Sachen, manche, die ich persönlich eher ein bisschen schräg finde, aber so das ganze Spektrum ist abgebildet.
Jetzt das gerade eben, das Orgelkonzert, das war klasse.
Ich war in einem Theaterstück hier, das war auch sehr schön. Das ging um geflüchtete Frauen.
Ja, ich bin bei Frings fragt Dobrindt gewesen. Das war eine sehr anregende Diskussion.
Sehr schön und vielfältig, ne? Und mit sehr vielen kreativen Elementen. Das finde ich immer sehr toll.
Jetzt ist er vorbei, der Katholikentag in Würzburg. Aber nach dem Katholikentag ist vor dem Katholikentag. 2028 gibt es nämlich den nächsten und der wird dann in Paderborn stattfinden. Immer wieder müssen mittlerweile Kirchen aufgegeben werden, weil sich Gemeinden den Unterhalt nicht mehr leisten können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Gebäuden? Auch in Würzburg geschieht das gerade, und zwar mit der Kirche St. Andreas. Die gute Nachricht ist zunächst mal, sie muss nicht abgerissen werden. Ab Sommer 2027 soll es dort nämlich die erste Boulderkirche Bayerns geben. Also ein Gebäude, in dem ohne Seil und Gurt geklettert werden kann. Annalena Ilz war vor Ort bei einem.
Die Kirche, die zur ersten Boulderkirche Bayerns werden soll, liegt im Würzburger Stadtteil Sanderau und heißt St. Andreas. Doch der Schutzheilige der Seilmacher wird damit in Zukunft wenig zu tun haben. Denn Bouldern bedeutet Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt. Die Kirche ist eine Betonkirche aus den 60er Jahren. Auffällig ist vor allem das pyramidenförmige Dach. Doch die große Kirche bringt auch finanzielle Herausforderungen für die Pfarrgemeinde. Tobias Fuchs ist Pfarrer von St. Andreas und Vorsitzender der Kirchenverwaltung.
Die Identifikation bei vielen Menschen mit der St. Andreas ist schon sehr groß, aber ich muss es auch sagen, und das habe ich so verspürt, auch der Realitätssinn. Wir können es einfach nicht mehr leisten. Es sind 3.800 Quadratmeter bebauter Raum, das muss gepflegt werden, das muss unterhalten werden. Der Kirchenumgriff ist sehr groß, zur Breslauer Straße hin, zum Willy-Brandt-Kai hin. Ein großer alter Baumbestand muss gepflegt werden und es ist einfach nicht mehr leistbar.
Die Kirche wurde außerdem vom Bistum Würzburg in Kategorie E eingruppiert. Es gibt also fast keine Zuschüsse für den Unterhalt mehr. Aktuell wird für mehrere Kirchen im Bistum eine Nachfolgenutzung gesucht. Gerald Düx ist Finanzdirektor des Bistums. Für ihn ist diese Form der Nachnutzung ein Vorbild. Zum einen, weil sowohl Kirchenverwaltung als auch Betreiber gut zueinander gefunden hätten. Aber es gibt auch noch mehr Gründe.
Wir suchen solche innovativen Leuchtturmprojekte. Wir sind sehr dankbar, wenn wir dann auch sowas auch anderen Kirchen zeigen könnten, solche oder ähnliche Fälle, weil natürlich das für uns am wichtigsten ist. Und deswegen ist es auch ein Leuchtturmprojekt. Die Kirche bleibt erhalten. Ging hier gar nicht anders, weil es auch unter Denkmalschutz steht.
Seit Februar 2026 ist dies bei der Kirche St. Andreas der Fall. Doch nicht nur deswegen sei es wichtig.
Das ist auch generell unser Interesse, dass die Kirche nicht abgerissen wird, erhalten bleibt. Weil wir wissen, Kirchen sind sehr, sehr emotionale Gebäude. Da gibt es eben Menschen, die sich Jahrzehnte mit diesem Gebäude verbunden fühlen, die gespendet haben und dergleichen. Und deswegen ist es uns am liebsten, wenn diese Kirchen erhalten bleiben.
Die Kirchen werden vor einer Umnutzung profaniert. Das bedeutet, es gibt eine letzte Messfeier, in der unter anderem Reliquien aus dem Altar genommen werden und ein Dekret verlesen wird. Erst dann ist eine andere Nutzung möglich. In diesem Fall würde dann die Boulderhalle Rock Inn einziehen, die aktuell an anderer Stelle in Würzburg ist. Thomas Meyer ist einer der Geschäftsführer. Wie kam das Team auf eine Kirche als möglichen neuen Standort?
Also wir haben uns natürlich umgesehen in verschiedene Möglichkeiten und die Kirche, die lief uns quasi mehr oder weniger über den Weg und wir haben auch ein Faible, auch durch meinen Kollegen, den Herrn Schmidt als Architekt, für besondere Gebäude. Und diese Kirche ist natürlich ein sehr besonderes Gebäude und auch ganz anders als jetzt Boulderhallen sind ja oft in so klassischen Lagerhallen oder Industriehallen und so. Deswegen hat uns das natürlich gleich sehr gut gefallen.
In anderen Teilen Deutschlands gibt es schon Boulderkirchen, zum Beispiel in Bad Orb in Hessen. In Würzburg soll es im Sommer 2027 soweit sein.
Es muss sehr viel passieren. Also es ist enorme Sanierungsmaßnahmen. Wir müssen Räume umgestalten. Wir werden natürlich Einbauten machen, die Kletterwände, die Boulderwände. Wir werden ein schönes Bistro errichten.
Außerdem soll es noch ein Yoga-Studio geben. Für die Pfarrgemeinde bedeutet das aber nicht das Ende. Aktuell werde sowieso schon viel mit der benachbarten Pfarrei St. Adalbero zusammengearbeitet. Sei es bei den Ministranten, Lektoren, im Gemeindeteam oder der Kirchenverwaltung. Pfarrer Tobias Fuchs verrät, wie es sonst für die Gläubigen weitergeht.
So wird es also für die Gläubigen aus St. Andreas keine großen Veränderungen geben. Sie gehen halt jetzt nach St. Adalbero zum Gottesdienst. Die Seelsorge ist weiterhin gewährleistet durch das Pastoralteam. Und ich muss auch sagen, hier in der Sandau spielen auch in nächster Nachbarschaft die Ritterschwestern eine große Rolle, die sehr geschätzt sind und in deren Kapelle im Mutterhaus auch viele Menschen einfach zum Gottesdienst, der Feier der Gottesdienste, eine Heimat gefunden haben.
MKR, das Kirchenradio.
Die Pfingstferien stehen vor der Tür und für viele heißt es Koffer packen, raus aus dem Alltagstrott und neue Orte entdecken. Städtetrips sind da immer hoch im Kurs und ein echter Klassiker ist Rom. Und um die Stadt geht es auch in der neuesten Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Und darüber will ich jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertl sprechen. Hi Flo.
Grüß dich Katharina.
Hi, schön, dass du da bist. In eurer neuen Ausgabe erfahren wir, wie wir Rom ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen kennenlernen können. Eine Möglichkeit, die verschafft erstmal einen guten Überblick und man muss gut zu Fuß sein, oder?
Ja, in der Tat. Es ist ja nicht ganz leicht, in einer 3-Millionen-Stadt wie Rom so den Überblick zu behalten. Es bietet sich dann an, vielleicht einen der 7 berühmten Hügel zu besteigen. Und wir haben also eine kleine Tour unternommen, wo wir tatsächlich von oben herab dann auf Rom blicken und ja, ich sag mal, wo es den ein oder anderen vielleicht eher bekannten Tipp gibt, aber auch vielleicht so, ja, einen kleinen Geheimtipp vielleicht auch mal dabei. Also ich fange mal an. Der Gianicolo, der ist ja relativ bekannt. Ja, das ist eine Besonderheit auf diesem sehr frequentierten Aussichtspunkt, vor allem für Liebespaare da oben. Wer mal bei Nacht war, der kennt es, wenn die Fensterscheiben der kleinen Autos beschlagen. Aber es ist tatsächlich eine Besonderheit, denn der Petersdom von dort oben ist tatsächlich nicht in das Stadtpanorama eingebunden. Also man sieht ihn von dort nicht. Also wer mal Petersdom frei haben möchte, sollte auf den Gianicolo gehen. Etwas anderes wäre vielleicht der Monte Mario. Da wird es dann ein bisschen außerhalb gelegen, schon etwas mehr waldiger. Da kann man vielleicht mal auch einem Wildschwein begegnen eher, aber die Wälder schlucken sozusagen den Großstadtlärm. Was hätte ich noch am Angebot? Einer meiner persönlich liebsten Orte ist tatsächlich auf dem Aventin oben. Das ist der sogenannte Giardino di Sant'Alessio. Also das ist der Orangengarten. Das ist, glaube ich, mit einer der romantischsten Orte in Rom, wo man, wenn man die entsprechende Begleitung hat, durchaus ins Träumen geraten kann. Der Duft und der Anblick von wirklich sehr vielen Orangenbäumen und Pinien und allem, also mit einem grandiosen Stadtpanorama, unweit von Santa Sabina gelegen, der berühmten Dominikanerbasilika. Ich sehe schon, mach ganz verklärt.
Ich träume mich schon nach Rom gerade.
Katharina freut sich schon sehr. Also den kann ich nur empfehlen.
Also auf jeden Fall schon mal viele Tipps, um Rom erstmal von oben kennenzulernen. Wir erfahren aber auch bei euch im Magazin, dass Rom viele berühmte Musiker inspiriert hat. Also von Franz Liszt bis zu Richard Wagner. Und mit denen auf den Ohren lässt sich die Stadt auch ganz neu entdecken, oder?
Ja, es gibt einen Musikreiseführer, den hat eine Osnabrücker Musikwissenschaftlerin, hat ihn gemacht. Gibt es 12 Stadtspaziergänge und der Clou, du hast es schon angedeutet, das sind QR-Codes und mit denen kann man dann sozusagen ja an 180 beschriebenen Orten dann entsprechende Hörbeispiele kriegen und die sind nicht nur klassisch, da geht es dann schon auch bis, ja, bis Popmusik oder Jazz oder was, ist da alles mit dabei. Und man erfährt aber natürlich auch hier wieder schöne Geschichten und für uns hier in München wäre vielleicht die eine ganz lustig. Auch Richard Strauss war seinerzeit in Rom in jungen Jahren, durfte in die Sixtina hinein, aber da hat es ihm gar nicht gut getaugt, weil es waren ihm schon damals, und das war 1886, waren ihm zu viele Touristen dort und vor allem die relativ, ja, aus seiner Sicht würdelos sich durch diese heiligen Hallen bewegt haben. Und er hat dann geschrieben, alles spazierte da auf und ab, schwatzte und lachte wie am chinesischen Turm.
Okay, dann können wir es uns schon vorstellen. Egal, ob Sie Inspiration für Ihren Rom-Trip suchen oder auch sich erstmal dahin träumen wollen, schauen Sie doch einfach so oder so in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Innehalten hinein. Sie erhalten es in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder in unserer Michaelsbund-App lesen. Wir wünschen viel Spaß. So, nur noch ein paar Stunden, dann sind sie da, die Pfingstferien. Wenn Sie keinen Urlaub haben, dann erwartet Sie auf jeden Fall ein schönes, langes Wochenende. Und wenn Sie noch Ideen brauchen, was Sie da so machen können, hier sind die Veranstaltungstipps, die mein Kollege Willi Witte für Sie gesammelt hat.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Am Freitag und Samstag zieht der Nachtwächter für Kinder wieder seine Runden in der Münchner Innenstadt. Mit ihm können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erleben, wie es im Mittelalter zuging. Gemeinsam mit dem Nachtwächter ziehen die Kinder entlang der alten Stadtmauer und sorgen dafür, dass die Münchner Bürger ruhig schlafen können. Die Tour ist spannend und nur manchmal ein bisschen gruselig. Beginn der Tour ist am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr am Fischbrunnen auf dem Marienplatz. Die Kinder müssen von einer aufsichtsberechtigten Person begleitet werden. Die Führung dauert etwa 1,25 Stunden und kostet 15 Euro. Zum Schluss können die Kinder noch ein Erinnerungsfoto mit dem Nachtwächter machen. Handwerk und Kunst aus der Heimat werden am Pfingstsonntag und Montag im Kloster Benedikt Beuern angeboten. An rund 40 Ständen präsentieren Künstler und Handwerker aus der Region ihre Werke. Sie reichen von handgefertigtem Schmuck über traditionelle Buchmalerei bis hin zu Klöpplerarbeiten und dekorativen Unikaten aus Holz, Alpakawolle, Leder, Steingut und Metall. Auch Naturprodukte wie Seifen, Kosmetik, Honig und Kerzen gibt es an den Ständen. Der Markt Handwerk und Kunst aus der Heimat im Kloster Benedikt Beuern ist am Pfingstsonntag von 11 bis 17 Uhr und am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Pfingstmontag sind in der Münchner Pfarrkirche St. Philippus ganz neue Töne zu hören, nämlich eine neu entdeckte barocke Messkomposition. Geschrieben hat sie Pater Wilhelm Hanser im Kloster Schussenried in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er galt zu seiner Zeit als einer der bedeutendsten Komponisten und Organisten in Oberschwaben. Der Organist Professor Gerhard Weinberger entdeckte diese Messe in einer Bibliothek in Bozen, schrieb sie ab und rekonstruierte die fehlenden Teile. Die
Erstaufführung ist am Pfingstmontag um 9.30 Uhr bei einem Festgottesdienst in der Kirche St. Philippus in München zu hören. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes, langes Pfingstwochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.